Es ist Zeit für 5 nach 12, hören, was wirkt. Willkommen zu einer neuen Folge. Die Klimakrise ist längst eine Frage der Gesellschaft, unter anderem über Verantwortung und Kommunikation. Und auch von der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären, ohne dabei Menschen zu verlieren. Darüber spreche ich heute mit einer Journalistin, die für klugen Umweltjournalismus, klare Haltung und konstruktive Perspektiven steht. Zu Gast ist Katja Morgenthaler. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Freue mich sehr.
Katja ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von ATMO, dem Umweltmagazin für die Zukunft. Und viele kennen sie aus ihrer langjährigen Arbeit beim Greenpeace-Magazin. In ihren Texten beschäftigt sie sich mit Klimaschutz, gesellschaftlichem Wandel und der Frage, wie guter Journalismus Orientierung geben kann, vor allem gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung. Wie erklärt man seinen Kindern die Klimakrise? Warum ist Klimaschutz eigentlich konservativ? Und wie geht man mit Desinformationen um, wenn aus fachlichen Einordnungen sofort politische Schlagzeilen wären? Oder wie kommen wir raus aus der eigenen Klimabubble? Es geht um konstruktiven Journalismus und um die Frage, wie Klimathemen so erzählt werden können, dass sie Orientierung geben und zugleich spannend bleiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Herzlich willkommen, liebe Katja Morgenthaler. Fangen wir mit dir persönlich an, liebe Katja. Ich glaube, das steht bei deiner Kolumne, ne? Frau, Ostdeutsch, Mutter und dann auch noch Öko. Wie lebt es sich eigentlich mit dieser Kombination und was sagt das über dich selbst aus?
Ja, das ist so ein bisschen ironisch natürlich. Die Kombination habe ich mir selber ausgedacht, dass ich mich mal in so ein paar Schubladen einsortiere, um deutlich zu machen, aus welcher Sicht ich mir die Welt dann angucke. Wie lebt es sich damit? Unterschiedlich. Wir haben ja, finde durchaus, antifeministische Rückschritte gerade in der Gesellschaft. Ich finde auch als, ja, also Gleichberechtigung finde ich so gut verwirklicht in Hamburg zumindest, da wo ich lebe, auch mit meiner ostdeutschen Perspektive, weiß ich gar nicht, wie das jetzt im Main-Taunus-Kreis oder so wäre. Und Öko ist dann so die kleinste Bubble von allen, würde ich sagen, aus der ich dann eben auch noch drauf gucke. Und na klar nehme ich mich damit so ein bisschen selbst auf die Schippe und nehme das so ein bisschen ironisch, weil natürlich bin ich eigentlich total privilegiert mit dem, was ich mache. Aber um dem Ganzen so eine Färbung zu geben.
Ja, das ist ja eine Zuschreibung, die du dir selber gegeben hast, sagt es gerade. Ne? So spricht aber auch für klare Identität, wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle mit für Reibung. Ja, welche Seiten von dir werden da gut getroffen und welche Schreiben aus deiner Sicht bleiben unsichtbar? Also was müssen wir jetzt von dir nicht? Eine Menge, bin ich mir ganz sicher.
Ja, eine Menge von mir ist da nicht drin. Das sind natürlich so die öffentlichen Seiten, die ich dann so, ne, meine Rolle, die ich mir dann so gebe. Also wobei ich eben auch sagen muss, dieses Ostdeutsch mit reinzunehmen, war mir wichtig, weil das auch gerade, ich komme ja vom Greenpeace-Magazin. Greenpeace war immer eine sehr westdeutsche Organisation, nicht so stark vertreten im Osten. Da gibt es dann eher doch andere NGOs, die da mehr in der Fläche sind. Und ich war, wo auch immer ich hingekommen bin, immer so ein bisschen, nachdem ich dann aus Leipzig einmal weg war, wo ich herkomme, immer so die einzige Ostdeutsche. Okay. Und wurde dann eigentlich erst Ostdeutsch, als ich da nicht mehr war. Das ist mir vorher eben nie aufgefallen. Und ich glaube, auch jetzt ist es so, ist es nicht unbedingt etwas, was man immer so miterzählen muss, was mir aber auch einfach wichtig ist, weil man halt Osten und Umweltschutz, Klimabewusstsein und so weiter nicht unbedingt in Verbindung bringt. Also ich versuche da wirklich auch gegen Vorurteile anzuarbeiten und ich weiß auch von LeserInnen, dass die auch dankbar sind, dass es eben auch einfach mal auftaucht, weil sie sich eben in so vielen nationalen Medien nicht unbedingt gesehen fühlen.
Ja, spannend, was du beschreibst. So, tragen wir eine Parallele. Jetzt bin ich ein paar Tage älter, aber bist ostdeutsch geworden, als du dann da warst. Okay, sehr spannende Formulierung. Muss mir drüber nachdenken. War bei mir, glaube ich, auch so. Sonst habe ich vorher damit nicht so kokettiert oder es so beschrieben. Ne? Also,
das ist die Zuschreibung, die dann von außen so kommt. Wenn man dann mal irgendwo in so einem Meeting sitzt und irgendeiner macht ein Witzchen über den Soli oder so. Man dann erstmal erklären muss, der wird im Osten übrigens auch gezahlt. Also das ist jetzt schon ganz lange her, aber das war in Mainz damals, als ich so beim Fernsehen war in Mainz. Und da bin ich ostdeutsch geworden tatsächlich. Hätte ich nie für möglich gehalten.
Wobei ich mich ja immer früh geoutet habe, nach der ersten Satz, den ich gesagt habe, wussten schon alle, der kommt aus Sachsen. Ne? Also kann ich nicht verleugnen an der Stelle. Schauen wir mal. Du bist auch Mutter, deswegen glaube ich, sozusagen die Frage bewegt viele Eltern, die ich dir jetzt stellen werde. Wie erklärt man denn seinen Kindern die Klimakrise und wie machst du das selbst?
Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil wenn man die Klimakrise ernst nimmt und verstanden hat, was da auf uns zukommt, stellen sich ja viele die Frage, soll ich überhaupt noch Kinder in diese Welt setzen? Und viele beantworten das ja für sich tatsächlich auch mit Nein. Mhm. Das ist auch eine große Diskussion. Ich habe Kinder und es ist für mich auch die sind für mich auch totale Hoffnungsträger. So. Mhm. Ich habe 2 Kinder, 14 und 9 Jahre alt. Und gerade meine Tochter, mit der habe ich, darüber habe ich auch in der Kolumne geschrieben, mit der rede ich viel darüber. Der Große hat das gerade für sich so ein bisschen weggeschoben, das Thema. Aber da ist dann eben so, kommt dann zum Beispiel so eine Frage wie, Mama, wie lange dauert so ein Klimawandel eigentlich? Weil die hat dann einmal verstanden, es gibt irgendwie eine Hitzewelle, es gibt auch mal Starkregen. Natürlich ist sie so ein bisschen geprägt davon, dass wir auch darüber reden zu Hause. Beschäftige mich ja viel damit. Aber dann hatten wir zum Beispiel in der Stadt Hamburg so Plakate, Hamburg wird klimafest oder so. Und dann ging es um so Phänomene wie Hitzewellen. Dann hat sie, eine Hitzewelle dauert also so und so viele Tage, bis so und so viel. Und dann ist das auch mal wieder vorbei. Und dann kommt eben so eine Frage, wie lange dauert denn ein Klimawandel? Und dann setzt natürlich so kurz das Herz aus und man denkt so, was mache ich jetzt? Ja. Und dann gehe ich so damit um, dass ich versuche, sehr behutsam die Wahrheit zu sagen. Also eben nicht zu sagen, das wird schon alles und das kriegen wir auf jeden Fall alles hin, sondern ich sage dann so, naja, wenn das Klima sich wandelt, das heißt eben genau das, dann bleibt es auch anders so. Und dann warte ich immer, sollte man sowieso auch in anderen schwierigen Fragen mit Kindern machen, ich warte einfach auf die nächste Frage. So. Okay. Und dann bestimmt sie selbst, wie viel sie jetzt gerade wissen möchte. Aber was ich nie machen würde, wäre ihr was zu sagen, was ich gar nicht vertreten kann, nur um sie irgendwie zu beruhigen, weil das die Situation nicht besser macht.
Okay. Das wäre jetzt auch meine Frage, ne? So, also ich meine, jetzt bist du noch ganz anders dran als ich in meiner Rolle. Da ist eher wahrscheinlich der Banker, der die Gespräche auch prägt zu Hause. Und dann sehe ich immer ganz schnell, sowas schreckt ja auch Kinder ab, ne? So von wegen, das, was meine Eltern machen, das will ich nie machen, ne? An der Stelle. So, jetzt diskutiert man ja nicht nur über den Job an sich in der Zukunft. Beim 14-Jährigen vielleicht schon ein bisschen früh, schon langsam, beim 9-Jährigen würde ich, bei der 9-Jährigen vielleicht noch nicht. Aber bringst du das wirklich dann so auf den Punkt oder schwächst du dann sozusagen die Risiken schon des Klimawandels ab oder was man tun kann? Also man muss das Kind auch manchmal so ein bisschen schützen vor der Wahrheit, oder nicht?
Was man tun kann, sage ich ihr natürlich. Ich erzähle ihr einfach nicht alles, was mir in dem Moment dazu einfällt. Okay. Also ich sage ihr nicht, wenn das hier so weiter galoppiert, werden Gebiete unbewohnbar werden. Hamburg wird irgendwann sehr wahrscheinlich unter Wasser liegen in Teilen. Diese Sachen, die ich auch alle in meinem Kopf habe, die sage ich ihr dann in dem Moment nicht, sondern ich warte einfach darauf, was konkret möchte sie jetzt wissen. Und ich versuche immer, das ist wie bei anderen ernsten Gesprächen auch, wird Oma irgendwann nicht mehr da sein? So, ja, mein Schatz, das wird so sein. So. Und dann taste ich mich immer so ran und ich lasse sie bestimmen, wie viel sie gerade verkraftet.
Ja.
Genau. Das ist eigentlich so meine Herangehensweise, wenn ich darüber rede. Und was man tun kann, ist aber noch so ein anderer Punkt. Wir leben unseren Kindern ganz bewusst, also niemand ist perfekt und das ist mir auch total wichtig, weil es gibt so ein bisschen auch so eine, vielleicht auch so eine Öko-Arroganz, ne? Wir sind hier, wir machen das ja alles so unglaublich gut. Wir sind hier vegan und wir fliegen nie und bei uns zu Hause ist überhaupt gar nichts aus Plastik. Also geht sowieso eigentlich nicht.
Ja.
Das ist mir total wichtig, aber wir versuchen so gut wie möglich eigentlich vorzuleben, wie man es eben auch machen kann. Also wir haben kein Auto, wir mieten dann halt mal, wenn wir eins brauchen. Gut, wir leben auch in der Großstadt. Wir fliegen auch innerhalb von Europa nicht mehr. Also ganz früher haben wir das schon auch noch gemacht. Jetzt fahren wir zum Beispiel mit dem Zug nach Slowenien in den Sommerferien. Und dann ist es manchmal sogar schon so, dass meine Kinder sagen, auch gerade die Kleine, Mama, die so und so aus meiner Klasse war jetzt in den Märzferien in Kroatien. So, ich will auch mal fliegen. So, können wir auch mal fliegen? So. Ja. Und dann sagst du, naja, guck mal, wir haben ja drüber gesprochen und das ist eigentlich auch gar nicht so weit weg und wir können den Nachtzug nehmen. Und wenn wir wirklich mal nach Japan wollen, ja, dann steigen auch wir mal in ein Flugzeug. Dann werden wir aber gucken, dass wir auch lange in Japan sind und was davon haben und so weiter. Also dieses Dinge auch bewusst dann zu machen und zu, ja, das leben wir eben auch vor. Ne? Also weil ich möchte nicht irgendwann mal mich fragen lassen in 20 Jahren von meinen Kindern, wir waren doch aber irgendwie alle, wir sind doch zweimal im Jahr irgendwo hingeflogen. Warum habt ihr das denn damals gemacht?
Ja, ja.
So. Auch wenn mein Beitrag selber natürlich nicht so groß ist, das weiß ich. Trotzdem ist es mir dann wichtig, da irgendwie integer zu sein, auch meinen Kindern gegenüber und zu sagen, ich habe irgendwie so ein bisschen wenigstens versucht zu tun, was ich kann und irgendwie auf der richtigen Seite dieser Geschichte zu stehen. So.
Ja. Und haben euch eure Kinder auch schon mal in den Spiegel vorgehalten und gesagt, aber Mama, das geht aber so nicht gerade?
In so ökologischen Dingen?
Ja, genau.
Da fällt mir gerade nichts ein.
Doch schon perfekt unterwegs.
Naja, weil die ja dann manchmal auch noch ganz gerne auch noch mal Wurst essen und so. Ja. Ne? Da geht auch so ein bisschen so ein Riss durch die Familie. Aber das halten wir aus.
Ja, wollte ich gerade sagen. Aber das ist, ich finde das ein gutes Beispiel, den lassen wir mal genauso stehen, weil es geht nicht um Perfektionismus. Ne? Also ich denke, wenn 18 Millionen Menschen einen Schritt machen, ist das mehr in Summe, als wenn wir einen einzigen Perfekten finden bei den 18 Millionen.
Genau.
Da haben wir nichts bewegt. Oder nicht so viel, wenn alle einen Schritt machen. Mhm. Das sehe ich genauso. Sehr schön. Lass mal von deinen Kindern wegkommen. Du öffnest ja in der Kolumne so einen persönlichen Blick auf aktuelle Zeitgeschehen. Ne? Welche Themen bewegen dich denn da gerade insbesondere? Worüber schreibst du gerade?
Ich ertappe mich dabei, wie ich eigentlich jedes Mal gerade über die Bundesregierung schreibe.
Ah.
Die Texte fangen immer unterschiedlich an. Also ich fange persönlich an und lande dann immer wieder dabei, dass Katharina Reiche irgendwie, dass ich einfach nicht verstehe, warum diese Frau diese Politik macht, die sie macht.
Mhm.
Also ich finde es auch irgendwie so ein Phänomen und finde es auch ganz interessant und würde es auch gern verstehen, ob es wirklich einfach nur der Gaslobbyismus ist, der da irgendwie eingezogen ist ins Wirtschaftsministerium oder ob da noch irgendwelche persönlichen Überzeugungen oder ein Nichtverstehen von akuten Bedrohungslagen oder kurzen Zeitfenstern, die sich jetzt auch wirklich schließen. Genau, das ist so Dinge wie der Tankrabatt oder das sogenannte Heizungsgesetz, das jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz heißt. Und ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel drauf rumreite, weil die Kolumne soll eigentlich auch so ein bisschen launig sein. Es soll so ein bisschen so ein, ja, nochmal so nett zu lesen sein. So ein, die ist ja, steht ja ganz am Ende des Heftes und eigentlich ist es so ein Ausstieg, steht so goodbye drüber. So, wenn man einmal so durchgelesen hat, kann man jetzt das noch so mitnehmen, so in die nächsten 2 Monate. Und ich versuche sonst auch persönlich zu schreiben. Also zum Beispiel möchte ich mal darüber schreiben, auch was von uns so bleiben wird, wenn ich mir so meine Haushaltsgegenstände angucke im Vergleich zur Maya-Kultur oder so. Solche Ideen schwirren auch durch meinen Kopf. Ja. Also wenn man da noch so archäologische Ausgrabungen hat und sagt, das wird wohl ein jahrtausendealter Mörser sein und ich gucke mir so meinen Wasserkocher aus Plastik zu Hause an und überlege mir, ich bin jetzt schon stolz, dass ich den jetzt 20 Jahre habe und nicht nur 2. Aber der wird natürlich komplett zerbröselt sein in 3000 Jahren. So. Also solche Sachen versuche ich auch. Ich versuche manchmal einfach da so Perspektiven auch, zu, wie gucke ich auf mich selber im Vergleich zum großen Ganzen. Im Moment lande ich leider aus aktuellem Anlass sehr oft dann trotzdem bei
Ja, und
der
ich dachte, du kannst mir jetzt ihre Motivation erklären, aber das suchst du auch noch? Bist du auch noch Suchende?
Ich bin auf der Suche tatsächlich. Und ich frage mich auch, also was wir im Moment haben, finde ich persönlich auch so, also ich hätte das nicht für möglich gehalten vor 5 Jahren, dass das so geht.
Mhm.
Aber dass wir einen Bundeskanzler haben, der sich zum Beispiel auch in den Bundestag stellt und dieses 2%-Argument wiederholt. Mhm. Sagt, Deutschland ist ja nur für 2% des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich, was ja auch sowieso nur eine aktuelle Zahl ist und gar nicht historischer Kontext. Und mal ganz abgesehen davon, wenn ich 1% der Weltbevölkerung stelle, aber 2% des Problems darstelle, kann ich mir auch, also das sind halt diese, na, da gibt es dann viele Jahre lang arbeiten Menschen, die sich wirklich mit Klimakommunikation beschäftigen, sehr, sehr genau aus, warum dieses Argument kompletter Unsinn ist und überhaupt nicht trägt. Und dann würde es sozusagen von oberst, und das ist so ein Stammtischargument halt, und dann würde es sozusagen von oberster Stelle legitimiert im mächtigsten politischen Gremium dieses Landes im Bundestag. Und das sind so Momente, da geht bei mir so ein bisschen das Licht aus, da denke ich so, deswegen beschäftigt mich das auch so, wie man wirklich so offensichtlich so zurückrollen kann.
Ja, mich schockiert das ehrlicherweise in der Kommunikation auf der Ebene. Dass man das so am Stammtisch diskutiert, da kann ich mit umgehen. Aber auf der Ebene, da fehlt mir auch so ein bisschen die Erklärung, warum man, aber wir sehen es ja in einem anderen großen Land, drei Buchstaben, da wird ja noch ganz anders kommuniziert. Ne?
So, genau.
Also da.
Das stimmt,
ja. Habe ich gerade einen Post gelesen, der war wirklich unterirdisch an der Stelle. Ja, vielleicht nochmal ein guter Punkt an der Stelle, wenn man so eine Kolumne schreibt. Ne? Du hast gerade gesagt, was so deine Idee dahinter ist, was dich dann vielleicht die aktuelle Situation, wo sie dich dann beim Schreiben hintreibt an der Ecke. Wie kriegst du denn so diesen Balance zwischen persönlicher Perspektive? Dann gibt es ja irgendwie einen journalistischen Anspruch und eine Haltung, was man an Qualität liefern will. Dann schwingt natürlich immer irgendwie Politik mit. Ne? So Grün wird auch schnell immer nur in eine Richtung abgestempelt, was ja Unsinn ist. Wie kriegt man das denn? Wie kriegt man sich dann wieder zusammengerissen beim Schreiben? Ja.
Ich möchte, also ich nehme das persönlich als Aufhänger, weil ich bin ja eine von allen und denke mal, das ist so ein guter Zugang vielleicht, so als Einstieg.
Ja.
Ich bin ja nicht irgendwie anders oder besser oder irgendwie toller oder so. Es ist halt eben einfach mein Beruf. Ich schreibe halt. Wenn ich dazu komme, muss ich dazu sagen. Und das andere ist eben, ich stelle mir die Frage, mein persönliches Erleben, meine persönliche Sicht auf die Dinge, ist die für andere irgendwie relevant oder interessant? So. Also ich mache das ja natürlich nicht für mich, weil ich mich hier irgendwie produzieren muss oder ich das so toll finde, sondern das Beste ist sozusagen, wenn ich dann schon mal so im Redaktionsprozess auch das Feedback kriege, oh, das ist irgendwie toll, das hat was in mir berührt oder das frage ich mich eigentlich auch, wie gehen wir damit um, wie wird man in Zukunft mal auf uns schauen, wie ist das mit der aktuellen Politik gerade, so Fragen, wie wird Donald Trump jetzt eigentlich die globale Energiewende befeuern, indem die Straße von Hormuz jetzt geschlossen ist, also unabsichtlich. Also diese ganzen Ideen, die man dann so reinwirft, machen die auch was mit anderen? Das ist so immer die Frage. So, ich mache das eben nicht für mich, da könnte ich Tagebuch schreiben, sondern bewege ich was. Und das ist für mich so die Balance, dass ich sozusagen persönlich einsteige und meistens mit irgendwas doch sehr Allgemeinem oder für die breitere Leserinnenschaft interessant dann auch wieder rausgehen.
Ja, jetzt wird es ja immer Entscheidungen, Politik, Wirtschaft geben, wo man sagt, ah, die teile ich gerade nicht aufgrund meiner eigenen Ansicht. Ne? Trotzdem macht es ja Sinn, dann irgendwie mal auf die andere Seite die Perspektive zu wechseln und sagen, naja, vielleicht ist das Umfeld gerade so, dass man nicht anders kann. Wie gehst du damit um?
Das Umfeld so, dass man nicht anders kann.
Also machen wir ein Beispiel, ist jetzt ein bisschen, aber passt ja in die Zeit. Also sag ich mal, militärische Ausgaben waren mal nicht wirklich als nachhaltig deklariert. Ne? Die Sichtweise hat sich in den letzten Jahren ja deutlich geändert aufgrund des weltpolitischen Geschehens. Das ist für manche war das irgendwie nachvollziehbarer Veränderung, für andere war das ein Bruch, der für sie bis heute nicht geht. Mhm. Ne, so. Das heißt ja nicht, dass man Kriegstreiber wird, aber ich habe letztens bei einer Veranstaltung, hat das schon sehr polarisiert, das Thema, muss ich gestehen. Also es ist immer noch, trotz der Umfeld, ist ein Thema, was die Leute bewegt. Wie geht man damit um? Also wie machst du das?
Das ist ein sehr gutes Thema, weil das tatsächlich auch die sogenannte Öko-Bubble, so ist sie denn, gibt ja, irgendwie gibt es sie schon, unscharfe Begriffe, weil ich es da auch als spaltend wahrnehme. Ja, wir haben auf der einen Seite ja die Grünen, die sich da sehr schnell gewendet und angepasst haben. Auf der anderen Seite haben wir auch die Friedensbewegten, altlinken Grünen. Ich gehe damit so um, dass ich auch finde, man muss das aushalten. So. Also auf der einen Seite gibt es ein ganz großes Unbehagen, auch in mir selbst, gegenüber sehr, sehr hohen Militärausgaben, gegenüber auch allem, was ein Krieg so macht. Also was sehr wenig erzählt wird, ist auch, was ein Krieg auch eigentlich an Klimaschäden, an Umweltschäden macht. Ja. Weil natürlich hinter dem akuten Leid der Menschen das dann immer noch mal so ein bisschen dieses Langfristige auch zurücksteht. Wobei das auch ganz klar erzählt werden muss. Und das machen wir auch im Atmo-Magazin. Und ich bin dann immer sehr stark auch für Aushalten von Widersprüchen. Ich finde nicht, also wir haben sogar innerhalb der Redaktion da unterschiedliche Ansichten zu und reiben uns da. Und ich finde das sehr wertvoll, weil da auch viel zum Vorschein kommen kann und sich Dinge auch nochmal schärfen können. Und meine, ich persönlich gehöre zu der Fraktion, die sagt, in puncto langfristiges Überleben der Zivilisation und Menschheit und so weiter ist dieser Krieg die absolute Hölle, der absolute Wahnsinn, lenkt uns völlig ab von dem, was wir jetzt eigentlich tun müssten. Wir haben wirklich viel, viel größere Probleme eigentlich und trotzdem müssen wir natürlich jetzt irgendwie reagieren. So. Also ich bin tatsächlich dann so eher in diesem Bereich der Angepassten, wobei ich niemals sagen würde, Waffenausgaben sind irgendwas Nachhaltiges, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also man wird gezwungen im Moment, so sehe ich das.
Ja. Also kann ich gut nachvollziehen, zähle ich mich auch zu an der Stelle. Aber es ist halt war kein einfaches Thema. Ne? Aber ich finde es ganz gut, wie du das beschreibst. Weil ich glaube, das Entscheidende ist, an der Stelle zuzuhören, aufeinander zuzugehen. Und die Argumente sind ja berechtigt. Ne? Und ich würde mal sagen, frag mal 100 Menschen, möchte jemand Krieg sagen? Wahrscheinlich erst mal 100 Nein. Ne? So. Obwohl es da irgendjemanden doch gibt, weil sonst gäbe es keine. So.
Und weil wir das Thema Kinder hatten. Ne? Ja. Ich habe einen Sohn, der ist 14 und der ist nicht begeistert von der Wehrpflichtdebatte. Und was erzähle ich dem jetzt zu Hause? Auch da geht es viel um Widersprüche aushalten. Um, ja, einerseits muss jetzt irgendwie was passieren, damit klar ist, wir sind hier nicht völlig wehrlos. Andererseits, warum sollst gerade du dafür gerade stehen, dass Generationen von Politikern das irgendwie verschlafen haben, hier die geopolitische Lage vernünftig zu sortieren? So, es ist beides da, ja. Und ja, aber wer hat gesagt, dass die Welt einfach ist? Ja.
Ich wollte gerade sagen, das wird. Also da gibt es sicher keine einfache Antwort und ich bin ja in der gleichen Situation. Also ich habe ja noch gedient, was viele Berliner vielleicht nicht so haben in meiner Generation damals noch. Aber ja, das ist keine, vor allen Dingen bei eigenen Kindern, eine sehr schwierige Diskussion. Ne? Also als Betroffener ist es vielleicht ja immer noch eine andere Entscheidung, aber für jemanden, ne, das macht es dann nochmal deutlich schwieriger. Lass uns mal von dem schwierigen, weil wir werden hier eh keine Lösung finden zu dem Thema, glaube ich. Leider Gottes, sonst hätten wir schon überall Frieden. Du hast in einer der letzten Kolumnen etwas Politieren zugespitzt, einen Satz, der direkt hängen geblieben ist. Habe ich auch schon anmoderiert vorhin. Also warum ist Klimaschutz aus deiner Sicht eigentlich konservativ?
Also er müsste es sein, zumindest. Ich habe es natürlich ein bisschen auch, genau, ich spitze natürlich auch zu und es ist ja schön, wenn es hängen bleibt, dann hat es funktioniert.
Ja.
Weil conservare lateinisch bewahren ist. So, wir kommen da einfach vom Bewahren der Schöpfung. Wir haben eine CDU, die sich ja christlich-demokratische Union nennt und eben dieses Wort christlich, Bewahrung der Schöpfung. Ich selber bin nicht konfessionell geprägt, aber ich habe da große Sympathien, zumindest zu diesem Teil von Religion, finde den total sinnvoll und finde es immer ein bisschen schade, dass das so unterzugehen scheint. Und habe dann da auch argumentiert, naja, okay, konservativ, man muss sich eben dann auch ein bisschen entscheiden, was dann eben genau rein soll in diese Konservendose, habe ich es genannt. Sind das jetzt 170, 150 Jahre florierende Mineralölwirtschaft, die immer sagenhafte Gewinne eingefahren hat, egal was gerade die politische Lage war? Oder ist es vielleicht 12.000 Jahre stabiles Klima, in dem sich die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst entwickelt hat? Also was war vor 12.000 Jahren so? Es gab Menschen, aber alles, was wir heute kennen, hat sich genau in diesem Holozän so entwickelt. Und wir sind eben dabei, diese sichere Phase einfach zu verlassen. Und dann denke ich mir so, ja, irgendwie schwer zu entscheiden. So 170 Jahre Erdölwirtschaft gegen 12.000 Jahre klimatisch sichere Bedingungen für die Menschheit. Ja, was bewahren wir denn jetzt mal? Also natürlich nicht schwer zu entscheiden, ist natürlich auch wieder ironisch gemeint. Aber ich bin da, persönlich frage ich mich das tatsächlich auch. Und es ist ja auch wichtig, das zu fragen, weil die CDU nun mal regiert. Mitregiert und ja, also das ist einfach nicht immer so gewesen in der Union. Also es gab auch Zeiten, ne, also ne, wenn wir uns zurückerinnern an Klaus Töpfer zum Beispiel, der ja sehr, sehr, auch zum Teil sehr schon fast populistisch Umweltpolitik gemacht hat, aber das wirklich einfach nach vorne gebracht hat. Ne? Also legendär sein Sprung in den Rhein, um zu beweisen, das ist jetzt hier wieder sauber. Also der ganz weit vorne war auch auf dem internationalen Umweltparkett, auf dem Gipfel von Rio und so, eigentlich diese ganzen die ganze Klimadiplomatie einer der Wegbereiter war. Und das ist einfach ein Mann aus der CDU und ein Konservativer. Und mir ist es total wichtig, dass Klimaschutz, also ist, der wird so immer so in die grüne Ecke gestellt gerade. Er hat so eine linke grüne Ecke. Und ich frage mich so ein bisschen, ne, wie ist es dahin eigentlich gekommen? Es tut auf jeden Fall dem ganzen Projekt nicht gut, ja, das ist sozusagen so ein Stempel irgendwann bekommen hat. Sondern es sollte ja was sein, was uns wirklich alle beschäftigt. Natürlich jetzt nicht nur die Union, genauso auch die SPD. Und also, weil es zieht sich nun mal, es ist ja kein Thema, es ist ja so eine Art Dimension, die sich komplett durch unseren Alltag, die Gesellschaft, die Wirtschaft eigentlich durch alles zieht. Also alles wird davon betroffen sein. Und dann denke ich mir eben einfach, ja, warum eine Partei, die sich das Bewahren eigentlich in den Namen geschrieben hat, davon so weit abgerückt ist. Ja. So.
Und am Ende ist sozusagen, ne, ich bin ja nur ein klassischer Banker. Ne? Für mich rede ich natürlich über Nachhaltigkeit, über Welt retten, aber ich kann natürlich auch reden über Risikomanagement Unternehmen. Was passiert, wenn der Rhein, wenn ich mit Schiffen Waren transportiere, der Rhein nicht mehr genug Wasser trägt, ne? Oder wenn andere Lieferketten wegbrechen? Gibt es ja ausreichend Beispiele. Also es ist ein reines wirtschaftliches Interesse. Wie manage ich meine Risiken? Gehört ja letztendlich dazu. Und was tue ich dafür, dass sie nicht größer werden, sondern eher kleiner werden an der Stelle? Aber ist ja ein guter Punkt. Ich frage mich auch immer, warum. Ich vermute, weil natürlich die Grünen als politische Institution immer sehr lautstark eingetreten ist, ist es wahrscheinlich ausschließlich in dieser Ecke verortet. Aber es ist ja Unsinn, ne? Es gibt ja in vielen Parteien, vielleicht gibt es eine wenige Ausnahmen, wo der Klimaschutz oder der Klimawandel eindeutig geleugnet wird. Aber bei allen anderen gibt es Menschen, die sich auch politisch in der Partei für Klimaschutz organisieren. Warum meinst du, du hast ja die CDU jetzt gerade als die Konservativen als gutes Beispiel genannt, warum kommt die Klimaunion nicht durch? Man hört nur ein paar wenige laute Stimmen, die damit nichts haben. Spricht man mit anderen CDUlern, kriegt man ein ganz anderes Bild.
Spannende Frage, weiß ich jetzt auch gerade spontan nicht. Ich spreche heute Nachmittag mit Wiebke Winter tatsächlich, die Klimaunion ja mitgegründet hat, ja, für die nächste Ausgabe des Atmo-Magazins, genau. Und ich finde es insbesondere deswegen spannend, weil sie ja auch in einigen Gremien mitsitzt und ja auch wirklich, also sie ist ja nicht eine kleine Abgeordnete nur oder Regionalpolitikerin, sondern sie ist ja auch schon wer in der Partei. Und die Klimaunion hat ja auch Wellen geschlagen. Deswegen denke ich mir so, genau, wo ist dieses Thema eigentlich hin? Es gab ja einfach so eine Phase, wird jetzt auch manchmal so die grünen Jahre oder die Klimajahre genannt, im Nachgang dieser großen Fridays for Future-Proteste, wo das so ein bisschen Konjunktur hatte. Ne? Und diesem Fahrtwind ist natürlich auch die Klimaunion gegründet worden. Aber aktuell scheint es einfach unterzugehen in Themen, die sich als akuter darstellen. Erstmal so vordergründig, sage ich mal. Aber genau, genau mit dieser Frage gehe ich da heute Nachmittag auch hin und ich bin sehr gespannt und ich werde berichten, beziehungsweise kann man es dann lesen.
Ja, ich bin mal gespannt dann auf den Artikel, was da sozusagen rausbekommen hast, weil das interessiert mich wirklich mal, welche Diskussionen da geführt werden. Aber ich habe so ein bisschen eine kleine Ahnung. Aber lass uns trotzdem noch bei dem Thema bleiben, weil es ja gerade zuletzt eine sehr heiße Debatte gab, denn die Apokalypse fällt ja aus, wie wir wissen. Ne? Wir sollten ja nochmal über die Klimaziele reden. Das waren zumindest die Überschriften zu einem Artikel in der Welt zu Christina Schröder, ne? Oder von Christina Schröder. Da ging es um RCP 8,5. Was hat dich an den Reaktionen geärgert, bewegt oder die ganze Debatte darum? Die war ja schon sehr intensiv. Jetzt hat sie ein bisschen abgeebbt.
Geärgert und bewegt, ja. Also leider nicht überrascht. So, es ist so eine Steilvorlage. Also also Wissenschaftler haben also im Zuge von routinemäßigen Überprüfungen, also Klimaforschende, festgestellt, dass das bisherige Worst-Case-Szenario, das im IPCC auch für die Berichte verwendet wurde, so unwahrscheinlich geworden ist aufgrund der aktuellen Entwicklung, dass man es jetzt aussortieren kann. Das ist eigentlich eine totale super Nachricht. Es ist sowieso nie das Wahrscheinlichste gewesen. Es wurde immer sofort geschrieben, wenn wir jetzt noch sehr stark die Kohleverstromung, Kohleverbrennung, überhaupt Verbrennung so beibehalten, landen wir zwischen 6 und 8 Grad oder 4 und 6 Grad, war es, glaube ich. Also ein totales Worst-Case-Szenario, das man sich gar nicht vorstellen kann oder besser nicht vorstellen möchte. Das ist jetzt eben revidiert worden, weil nun mal doch die globale Energiewende überraschend gut vorankommt, weil wir sinkende Preise haben, insbesondere für Solarstrom, weil ganze Länder in Afrika inzwischen einmal die fossile Phase komplett überspringen und sich direkt erneuerbar aufstellen, wenn sie anfangen, sich zu elektrifizieren und so Geschichten. China auch ganz stark vorangeht bei allen Problemen, die es ansonsten mit China natürlich gibt. Und erstmal ist das eine total tolle Nachricht, aber dann wird es verkürzt. Dann postet Donald Trump wrong, wrong, wrong und ich habe es euch ja immer gesagt und die liegen alle falsch und rechte Netzwerke stürzen sich drauf und nehmen im Prinzip, also was auch früher schon in Kampagnen passiert ist, die Klimawissenschaft einmal auseinander. Und warum? Weil die Klimawissenschaft einfach ihren Job macht als Naturwissenschaft und der Job ist, immer wieder zu gucken, stimmen denn die Prognosen mit der Realität noch überein? Wie müssen wir vielleicht auch die Modelle irgendwie nachschärfen? Was müssen wir hier einfließen lassen an nicht nur Messdaten, sondern was ja zunehmend auch ein Thema wird, sozialen Entwicklungen? Und das hat mich einfach geärgert, dass es so einfach ist, diese Mühe, die dahinter steckt, diese jahrzehntelange Bemühung von Hunderten, Tausenden Forschenden weltweit, dann in einem, so einem kleinen Post, wrong, 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 sozusagen zu zertreten und dann wieder Zweifel daran zu säen, dass das alles überhaupt stimmt. Also, dass man immer wieder das Gefühl hat, so von vorne anzufangen. Ja, der Klimawandel existiert. Ja, wir Menschen sind die Verursacher. Ja, er ist auch gefährlich. So, dass man immer wieder das Gefühl hat, man muss das dann einmal, also dieser Backlash, der insgesamt gerade passiert, von Washington aus auch ganz stark natürlich orchestriert, bei uns so ein bisschen auch, ja. Hatten wir vorhin schon, dass das so einfach ist, diese mühevolle Arbeit. Und das ist aber auf der anderen Seite, und ich glaube, da gibt es auch so ein bisschen intern, wird es natürlich auch schon diskutiert, auch in der Wissenschaft, ob man das kommunikativ nicht noch anders hätte vorbereiten können oder begleiten können. Ja. So. Und dann Personen wie Christina Schröder, ich finde das einfach billig, ehrlich gesagt. Also, dass man sich da selber irgendwie nicht komisch vorkommt oder nicht zweimal noch irgendwas nachschauen kann, bevor man dann sofort, ja, die Apokalypse ist abgesagt und die Deindustrialisierung dann glücklicherweise ja wohl auch, ja, weil wir brauchen diesen ganzen Klimaschutz gar nicht, dass man sich da nicht vorher irgendwie mal noch ein bisschen informiert, bevor man dann sowas mal so raushaut, finde ich auch, ja, schockierend.
Ja, Hauptsache Schlagzeilen, ob positiv oder negativ, Hauptsache man ist
es. Es hat verfangen, genau. Ja. Es ist stark wahrgenommen worden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Insofern, ja, hat es funktioniert.
Du bist Profi. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass wir in einer Welt überflutet werden mit Informationen? Ne? Ihr macht jetzt ein Printmedium, ja, so Social Media, digital, also jede Minute, jede Sekunde, jede Bruchteil einer Sekunde habe ich Massen an Informationen. Vielleicht lesen alle nur noch Überschriften. Vielleicht ist die Mühe, der Artikel darunter gar nicht mehr wert, nur noch für eine kleine Gruppe. Ich überspitze ein bisschen.
Ja, also hinter so einer Paywall wie bei der Welt lesen dann viele auch nur noch die Überschriften. Dann kommt es natürlich auf die Überschrift auch ganz besonders an, um dann wahrgenommen zu werden. Also jetzt nochmal im Fall von Christina Schröder. und es ist ja nun auch ihr Job, sie ist ja jetzt als Publizistin unterwegs und in so einem Think Tank und so weiter. Es ist einfach ihr Job, das zu machen und ich sehe das natürlich so in ihrer Rolle und dann hat sie den eben da auch gemacht. Mich ärgert das natürlich trotzdem. Das ist so das eine, sind so digitale Medien oder auch Social Media. Ich glaube nicht, dass es so unglaublich viele Texte gibt, die dann wirklich von vorne bis hinten durchgelesen werden. Wenn wir ein Printmagazin machen, ist das natürlich was anderes. Mhm. Also Leute, wir sind da ja in einer totalen Nische unterwegs eigentlich. Leute entscheiden sich bewusst dafür, sich das zu kaufen, das zu abonnieren. Die setzen sich zu Hause damit hin, die schlagen das auf, die haben diese ganze Seite vor sich. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Da raschelt vielleicht noch Papier, das hat eine Haptik. Das ist an sich schon mal langsam so. Man muss das auch lesen wollen. Man muss dann eintauchen wollen. Und ich glaube, man wird dafür dann aber auch belohnt.
Ja. Passiert denn, also gehen wir mal sozusagen in dich persönlich, Katja, wenn du sowas liest, ne, so und ach, du bist gerade dabei zu überlegen, was kommt im nächsten Magazin. Komm, jetzt hauen wir auch einen raus.
Das versuchen wir doch. Also wenn wir, ja, nee, wir sind natürlich dann viel höflicher, ne? Also wenn wir auf ein Cover draufschreiben, besser nicht neu bauen, also nicht neu in Klammern, besser bauen, nicht neu. Also wir versuchen natürlich auch immer, wie wir dann sagen, knackig zu sein von den Headlines her und so weiter. Auf der anderen Seite ist es uns aber natürlich auch wichtig, die Leute ernst zu nehmen auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, irgendwie eine schnelle Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern wir wollen ja gerade durch diesen ganzen Dschungel einmal durch auch Orientierung und Einordnung geben. Ja. So, es ist irgendwie unser Job, da so sehen wir das, da irgendwie auch Guides zu sein und zu sagen, so, und das sind die Sachen, wenn dir das wichtig ist, so wichtig wie uns, dann sind das die Sachen, auf die du achten solltest, die du wissen solltest.
Gibt es einen Artikel zu der zu dem neuen Bericht oder gab es den schon? Muss ich mal fragen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Und
nee, gab es jetzt nicht. Wir reagieren selten so kurzfristig ad hoc. Schwer. Also wir könnten es dann machen in Social Media tatsächlich oder in einem Newsletter. Was wir jetzt aber auch nicht gemacht haben, weil bis das nächste Atmo-Magazin dann erscheint, ist sozusagen diese Sau schon längst wieder durchs Dorf getrieben. Wir erscheinen ja nur alle 2 Monate und wir gucken immer so ein bisschen übergreifender. Was sind denn so einerseits so unterberichtete Dinge, auf die man jetzt sonst nicht unbedingt gekommen wäre und andererseits diese Sachen, die jetzt passieren, aktuell politisch, wie kann man die wiederum so ein bisschen übergreifend einordnen?
Ja, sehr gut. Dann sind wir ja direkt sozusagen bei Atmo. An der Stelle. Dann erzähl mal ein bisschen, was ist der Gedanke dahinter für diejenigen, die euch noch nicht kennen? Können ja nur ganz wenige sein und die werden wir jetzt noch einwerben.
Unbedingt. Der Gedanke hinter Atmo ist eben, ich habe es schon erwähnt, alle 2 Monate machen wir ein Magazin. Das ist ein gedrucktes Magazin, wie ich finde, sehr schön gestaltet, sehr einladend gestaltet, was man jetzt hier leider nicht sehen kann, sonst hätte
ich
es direkt einmal hochgehalten. Und unsere Idee ist, einerseits die Missstände zwar natürlich zu berichten, weil ohne geht es nicht und Journalismus macht es eben auch aus, natürlich. Also das, so habe ich das auch gelernt, natürlich, in meiner Ausbildung, die Probleme zu analysieren und alle wichtigen Fragen zu den Problemen zu beantworten. Was aber im traditionellen Journalismus vielfach zu wenig passiert und auch gerade im deutschsprachigen Journalismus, finde ich, auch noch zu wenig passiert, ist eben der konstruktive Ansatz. Das heißt eben die Recherche von Lösungen. Also wo immer es sich anbietet, nicht stehen zu bleiben bei der Beschreibung des Problems und dann so aus die Maus, tschüss, jetzt liebe Leserin, lieber Leser, guck halt mal, was du damit machst, finde ich schwierig bei so fundamentalen, existenziellen Themen wie der Klimakrise oder auch der Biodiversitätskrise, also die so, ne, also wirklich sehr, sehr einem an die Nieren gehen können, sondern eben immer dann mit zu recherchieren, wo ist denn dieses spezielle Problem vielleicht schon mal gelöst worden? Gibt es Beispiele aus der Geschichte? Gibt es Beispiele aus anderen Nationen? Gibt es Regierungen, die das besser machen als unsere? Gibt es irgendwo auch in diesem Land Initiativen, die eigentlich so graswurzelmäßig bottom-up sich vernetzen, irgendwas versuchen? Gibt es so Initiativen, die vielleicht gar nicht so sichtbar sind? Und das sehen wir so als unseren Job, also so Organisationen und Menschen sichtbar zu machen, die an der Lösung arbeiten von Ressourcenproblemen, Klima und so weiter. Und genau, das ist so der Ansatz. Und von der Geschichte her kommen wir eben als gewachsene Redaktion eigentlich aus dem Greenpeace-Magazin, das 2024 eingestellt wurde. Und wir haben damals eben gesagt, der Journalismus, den wir machen, der ist eigentlich zu wichtig, um jetzt damit aufzuhören. So. Und haben dann in einem Abo-Crowdfunding 17.000 Menschen eingesammelt, Ende 24, wo wir gesagt haben, wenn wir die zusammen haben, dann machen wir dieses Projekt weiter als Atmo-Magazin, selbstständig.
Also was ich cool finde, sehr stark und was am Ende, wir sind ja Brüder und Schwestern gemeinsam, weil 5 nach 12 spricht ja auch über Lösung. Das ist sozusagen auch mein Ansehen gewesen, nicht immer bei Problemen
genau.
Und dann zu sagen, jetzt nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich auch sehr ungeschickt und also Das schätze ich unter anderem an euch, zu sagen, wir gehen da weiter, als vielleicht sonst wo bei den Medien geändert wird. Ist ja super, die Schlagzeile ist gemacht, das Problem ist gestellt, die Aufregung ist groß und jetzt schauen wir mal, was die Leute draus machen. Ne? Also deswegen
über ich will das auch nicht diskreditieren, weil das ist der Job von Journalismus. Ne? Also das ist schon auch in der traditionellen, was traditionell, aber jedenfalls so, ich habe das auch noch so gelernt, ne? Das ist so die vierte Gewalt im Staat und sie guckt den Mächtigen auf die Finger, sie deckt auch Dinge auf und wir haben natürlich auch hin und wieder, wenn es uns gelingt, auch in Kooperation über Recherchestipendien oder so auch mal, weil sowas ist auch teuer, aber auch mal Investigation im Heft, dass dann mal so zusammen mit Frag den Staat zum Beispiel Recherchen stattfinden. Und bei uns ist auch nicht jetzt jeder Text endet jetzt auch nicht mit einer Lösung. Es gibt sie manchmal auch einfach noch nicht. Ja. Also wenn es darum geht, dass irgendwie Schlachthöfe super viel Wasser verbrauchen, gerade in Regionen, wo es eigentlich ein Problem ist oder so, dann ist es aber wichtig, das trotzdem einmal gesagt zu haben. Also es ist schon ein sehr wichtiger Teil von Journalismus. Ich meine eben nur, dass es zu wenig passiert, dass man dann auch wirklich guckt, okay, und wie lösen wir das?
Okay, ich würde es mir trotzdem öfter wünschen, ehrlicherweise.
Das ist
weil,
ja das Schöne.
Weil Social Media polarisiert ja. schon ausreichend und ja. immer mehr und immer mehr. Es wird immer extremer. Es geht immer mehr in die Pole, immer weiter raus, um mehr Schlagzeilen und Sichtbarkeit zu bekommen. Es passiert immer weniger Mitte, immer weniger Lösungsorientierung. Und ich finde, mag sein, ich bin ja kein ausgebildeter Journalist, dass das mal gelehrt, geschult oder man studiert hat. Aber auch da kann sich ja die Welt weiterentwickeln, finde ich zumindest.
Also. Unbedingt. Und da wollen wir unseren Teil beitragen. Also wir sind da zum Glück auch nicht die Einzigen. Das ist so eine wachsende Geschichte, konstruktiver Journalismus. Und ja, also unbedingt. Also deswegen arbeiten wir da auch dran. Und gerade bei dem Thema kann man die Leute, ich finde, man kann, also es würde sich schlecht anfühlen.
Ja. Gibt es eine Definition für konstruktiver Journalismus, muss ich mal fragen? Oder ist das… Hat sich das so entwickelt, Lösung?
Es gibt jetzt nicht so die eine Definition und ich würde sagen, das Greenpeace-Magazin hat es auch früher schon gemacht. Also noch bevor es diesen Namen überhaupt gab, diesen Begriff. Im Englischen heißt das auch einfach Solutions Journalism. Gibt es da ein bisschen mehr? Es ist eigentlich so ein Journalismus auf Augenhöhe. Also der eben, also die wichtigste Definition habe ich gerade schon gesagt. Der Journalismus bleibt nicht da stehen, wo das Problem beschrieben ist. Und dann gibt es immer noch so verschiedene Pfeiler oder Punkte, die man noch so anführen kann. Das eine ist eben wirklich die LeserInnen, NutzerInnen auf Augenhöhe ernst zu nehmen, gegen Ohnmachtsgefühle wirklich vorzugehen, zum Beispiel auch konkrete Tipps zu geben, was sie selber, wie sie selbst aktiv werden können, wie kann ich jetzt Teil der Lösung werden. Das machen wir im Atmo-Magazin auch ganz stark. Also es ist uns ganz wichtig, dass wir irgendwo immer noch sagen, hey, und das kannst du machen. Und bei dir um die Ecke gibt es bestimmt auch, guck doch mal, was es da eigentlich gibt, so an Initiativen, wenn du das Bedürfnis hast, dich einzubringen, weil das ganz viel macht. Genau, also dieses, also diese Feedback-Schleifen auch mit den LeserInnen, dass man eben sich nicht nur als Sender begreift, so. Mhm. Das würde ich noch mit dazu zählen und eben auch dieses Multiperspektivische, also dass man eben auch mal unterberichtete Themen bringt, dass man auch Gruppen einbezieht, über die sonst nicht so standardmäßig vielleicht immer, ja, Partei A hat jetzt das gesagt, Partei B sagt, aber so ist es nicht und dann lässt man das einmal so stehen, dann hat man irgendwie so ausgewogen berichtet, sondern dass man sich eben ein paar Gedanken mehr macht und sagt, aber wer wäre jetzt eigentlich noch, der vielleicht gar keine Machtposition hat, wen müsste ich jetzt eigentlich noch reinholen in den Diskurs?
Ja. So, jetzt sind hoffentlich noch ein paar mehr neugierig geworden auf euer Atmo. Das aktuelle Heft ist ja gerade raus, hat es gestern erst in den Händen. Erzähl mal, willst du vielleicht ein, zwei Geschichten so ein bisschen andeuten, die noch mehr neugierig machen? Was bewegt euch gerade im aktuellen Magazin?
Also auf dem Titel haben wir stehen Neue Natur. Da haben wir wieder mal versucht, eine Schlagzeile zu machen. Schlagworte sind es ja. Was ist eigentlich neue Natur? Also wir beschäftigen uns mit dem 30%-Ziel. Es gibt ja, es gibt das 1,5-Grad-Ziel natürlich im Klima und es gibt aber auch, und das ist immer viel weniger im Diskurs, aber es gibt auch das 30%-Ziel, 30-30 heißt es auch in der Biodiversitätskrise. Ja. Und es gibt ja auch ein Vertrag von Montreal 2022, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, dass eben bis 2030 30% der Erdoberfläche inklusive der Ozeane geschützt sein müssen. Und das löst ja immer ganz große Fragen natürlich auch aus, weil in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland 30% unter Schutz, wie soll das gehen? Müssen wir jetzt, soll das irgendwie alles Wildnis werden? Völlig unmöglich. Wir haben, glaube ich, in Deutschland ein Wildnisziel von 2% Fläche. Aber es ist ein Ziel, weil Wildnis laut Definition unberührt haben wir 0,6%. So. Steht im neuen Atmo-Magazin.
Ist bis 30 noch ein bisschen.
Ist bis 30 noch ein bisschen so. Und dann stellt sich ja einfach die Frage, wie lösen wir das? Weil 2030, das ist ja in 4 Jahren.
Ja.
Also das ist ein bisschen dringlich, wäre es dann eigentlich auch. Und es ist nicht weniger wichtig als das Lösen der oder Abmildern oder kluge Politik machen in der Klimakrise. Weil also es wird einfach weniger kontrovers diskutiert. Nichtsdestotrotz sind das die Grundlagen unseres Lebens, wie viele Insekten hier rumfliegen, wie gesund die Böden sind und so weiter. Und genau, dann haben wir uns eben einfach diese Frage gestellt und eben die Lösungen bewegen sich natürlich in diesem Bereich. Wie kann der Mensch eigentlich mit der Natur zusammen oder wie kann der Mensch die Natur auch in diesen genutzten Gebieten so weit in Ruhe lassen, dass es irgendwie trotzdem geht? So, und da haben wir ganz konkrete Tipps im Heft dazu. Zum Beispiel, wie wäre es, Friedhöfe in Blütenparadiese zu verwandeln, irgendwie viel, viel wilder zu gestalten, statt dort ständig den Rasen zu mähen und so weiter. Oder wie wäre es, wenn wir alle, na sowieso ein Moratorium des Straßenbaus, also Straßenneubau, Stopp und ja. Entlang der Straßen sind jetzt nur so mal so 2 Tipps, konsequent diese Grünstreifen, Blühstreifen anlegen, um so eine Art Wegenetz natürlich auch zu schaffen, wo sich wiederum auch Tiere bewegen können und so weiter. Das sind so Sachen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Also wir stellen uns erstmal so eine Frage, dass die erstmal so ein bisschen unlösbar erscheint. Und dann natürlich ist es immer so ein Herantasten und es ist immer auch ein Kompromiss, also richtige Wildnis-Ultras werden da jetzt nicht auf ihre Kosten kommen. Wir werden also nicht fordern, dass auf einem Drittel der deutschen Landesfläche alle Menschen das Land verlassen müssen oder sowas. Das wäre auch totaler Wahnsinn. Aber es ist eben immer so das, dass wir einfach so Perspektiven, Auswege, Lösungen zeigen wollen. Das ist so der Schwerpunkt. Da geht es auch um, wie kann man Landwirtschaft auf Moorböden überhaupt, ohne die Moore zu entwässern, betreiben.
Ja.
Also gibt es so einige Geschichten. Natürlich auch immer mit tollen Landwirten, die solche Dinge schon machen. Also dass man immer gucken kann, okay, das geht, ist wahrscheinlich auch ganz cool so. Es soll natürlich auch attraktiv sein dann, ne? Also wir gucken natürlich. Und genau, eine andere Geschichte, da können wir nochmal zurückkommen, vielleicht auf das Klimathema. Wir haben halt immer einen großen Schwerpunkt und dann haben wir immer im zweiten Teil des Heftes noch so andere Geschichten, die wir gerade wichtig finden und auch Rubriken. Und da habe ich selber jetzt nicht angestoßen. Es war mein Kollege, der sich sehr, sehr viel mehr mit Klima beschäftigt als ich. Aber der hat einen freien Kollegen von uns an den Tegernsee geschickt. Auf Schloss Regenberg haben sich WolkenforscherInnen, Ozean-Klimatologen getroffen, um über den aktuellen Stand ihrer Wissenschaft zu sprechen. Und ich finde, das ist ein richtig tolles Stück Wissenschaftsjournalismus geworden, der auch einmal deutlich macht, wie komplex diese Geschichte ist und vielleicht auch nochmal sagt, warum das so einfach ist, dann da mit sehr schnellen Antworten da auch einmal so drauf zu hauen. Ja.
Ja. Da am Tegernsee, da frage ich gerne nach, da war doch sozusagen die Reportage, da ging es ja um ein sehr komplexes Rätsel, was da geklärt werden sollte. Vielleicht müsst ihr da ruhig noch ein bisschen tiefer eingehen, weil die Frage ist ja vielleicht auch für denjenigen, der euch noch nicht gelesen hat, wow, wird das jetzt hochwissenschaftlich, ne? Ist gar nicht mein Thema, ich möchte gerne irgendwie locker, soll auch interessant sein, soll spannend sein, aber trotzdem möchte ich natürlich was rausziehen können. Also wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld?
Genau, in der Reportage geht es darum, warum sich die Erde, die Atmosphäre in den letzten Jahren schneller erwärmt hat. Es gab ja immer wieder diese Meldungen, jetzt ist es doch irgendwie schon wieder überschritten, jetzt ist es doch schon wieder überschritten, jetzt sind wir schon dann bei 1,5 Grad und es war immer so ein Überraschungsmoment eigentlich drin, also warum sich die Atmosphäre schneller erwärmt hat in den letzten Jahren, als eigentlich in den Klimamodellen prognostiziert. Und es ist eben, ein Kollege von uns hat das eben so mitbekommen, ist ein Kollege, der ansonsten auch bei Klimareporter arbeitet und der auch mit einem anderen Kollegen im Buch geschrieben hat über Klimakipppunkte. Also die sind da sehr tief drin Und der hatte sozusagen Wind bekommen von dieser Konferenz. Und das ist eigentlich auch so eine ganz schöne Geschichte, weil man den Leuten auch mal so menschlich so nahe kommen kann, den wirklich deren größtes Rätsel das ist, wo liegen wir jetzt hier falsch? Es geht ja immer darum, sich selbst zu korrigieren, auch in der Naturwissenschaft. Ne? Ich habe hier ein Modell, und jetzt passieren in der Realität andere Dinge. Also ich muss hier irgendwas, ich bin hier falsch. Irgendwas passt hier nicht. Ja. Und es hat eben ein Experte für Wolkenbildung hat eben KollegInnen wirklich breit gefächert international eingeladen in diese Tagungsstätte, ich glaube der Max-Planck-Gesellschaft, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, auf jeden Fall ist es eine Woche auf so einem Schloss, wo die sich praktisch einschließen, um dieser Frage nachzugehen, warum erhitzt die Erde sich gerade schneller, als wir das jetzt auf dem wahrscheinlichsten Pfad der Entwicklung eigentlich vorausgesehen haben. Und dann geht es eben darum, welchen Anteil spielen jetzt so kleine Schwebteilchen in der Luft, die heißen Aerosole, die eigentlich kühlend wirken. Es ist vielleicht sogar ein Problem, dass wir nicht mehr so viel Ruß ausstoßen aus unseren Schornsteinen, weil jetzt fehlen diese Verdunkelungspartikel und so weiter. Und dann wird das so diskutiert, verschwinden die Wolken? Es gibt weniger Wolken, durch die Erhitzung lösen die sich schneller auf. Was für einen Einfluss hat das eigentlich, weil Wolken auch kühlend wirken? Und das ist eben so spannend, dass man diesen Menschen so ein bisschen nahe kommen kann in dem Stück und auch mal sehen kann und auch im Sinne von aushalten. So ist eben Wissenschaft. Es gibt Widersprüche und Rätsel, die kann ich jetzt nicht sofort lösen. An denen arbeiten unglaublich viele kluge Köpfe, aber sie tun das international und kooperativ. Und das Schöne ist, dass zum Beispiel auch ein NASA-Forscher dabei, der so ein Programm überwacht, das komplett die Daten eigentlich für diese ganze Diskussion liefert. Es ist sozusagen auch dieser ganze Wahnsinn, der da aus dem Weißen Haus zu uns rüberschwappt und diese ganzen Kürzungen auch in der Klimawissenschaft in den USA, ist aber in dem Stück ist es kein Thema. Die sind sozusagen da in ihrem Schloss, zwischendurch steigt Nebel auf, es sind auch Wolken am Himmel, die sind da eingeschlossen und die versuchen, dieses Rätsel zu knacken. Und ich finde das total spannend und ich finde es auch schön zu sehen, wie international das passiert und dass es einfach um diese Erkenntnis geht. Und dass man da mal so dicht dabei sein kann, also ich finde das total faszinierend, ja, eben jenseits von diesen Schlagzeilen, jetzt haben Forschende wieder das und das und das, sondern man ist dabei, wie sowas entsteht und ich glaube, der Mensch, der die Tagung einberufen hat, sagt noch so, das ist so unsere Art, wir müssen das jetzt so ernst nehmen, wir müssen das wirklich verstehen, warum das so ist, das ist so wie so ein Mondlandungsprojekt, müssen wir jetzt machen, ja. Ich fand es total toll. Ja. Ich gesagt.
Ich kann die Begeisterung total verstehen. Vor allen Dingen, jetzt hätte man gut filmen können, ja, mit welcher Action du hier vor dem Mikrofon gerade warst unterwegs. Und man sieht ja, welche Komplexität dahinter steht, ne? Also an der Ecke. Aber mit welcher Akribie und welcher wissenschaftlicher Kompetenz die Dinge gemacht werden und nicht einfach in den Raum gestellt werden, wie vielleicht der eine oder andere mal so lapidar von seinen quasi wissenschaftlichen Aussagen behauptet. Ne? Also ich denke, coole Geschichte, sehr, sehr gut. So, ich sehe schon, die Zeit rennt wie immer in meiner Folge. Deswegen gibt es zumindest jetzt noch eine Frage vor den 5x5, weil ich denke, ich hoffe, wir haben viel neugierig gemacht. Und nochmal, hier gibt es kein Sponsorenverhältnis, falls das jemand denkt, sondern wir machen das aus Überzeugung.
Hatte ich das erwähnt, Atmo ist zu 100% werbefrei? Finanziert nur von Abonnentinnen und Abonnenten.
Sehr guter Hinweis.
Genau. Insofern, kein Sponsoring, genau.
Und genauso geht es bei 5x12, also ergänzt sich an der Stelle. Hier gibt es einfach eine Bühne für das. So, dann lass uns noch ein bisschen neugierig machen. Das nächste Magazin kommt im August. Und ihr habt ein spannendes Thema, ne? Wie kommt man aus der Klimabubble heraus? Das haben wir ja vor uns so indirekt ein, zwei Mal gestreift. Worauf dürfen sich eure Leserinnen freuen?
Wir sind da noch in Erfindung. Wir fragen uns das natürlich auch. Wir fragen uns auch selber, wie kommen wir aus der Klimabubble raus? Wir werden an Orte gehen, wo Menschen das versuchen, auf jeden Fall. Zum Beispiel in migrantischen Communities, an Orten, wo Leute vielleicht andere Probleme eher dringender haben in ihrem Alltag. Wir werden eben zum Beispiel auch, das ist auch das Gespräch mit Wiebke Winter und Luisa Neubauer, was heute Nachmittag stattfindet, auch darüber sprechen, wie könnte das funktionieren. Und wir werden uns auch mit der Konservatismusfrage auch da nochmal so ein bisschen beschäftigen. Wie erkläre ich konservativen Menschen den Klimaschutz vielleicht so, dass sie es in ihrem aktuellen Wertegerüst verstehen? Sage ich dann vielleicht doch, Erneuerbare Energie ist Heimatenergie, auch wenn mir das vielleicht irgendwie komisch vorkommt, als so eher aus der grünen Ecke kommende Person oder argumentiere ich mit Sicherheit. Also es wird so ganz viel in diese Richtung, wird es so Denkanstöße geben, auch wie kann ich mit dem Onkel auf der Gartenparty sprechen, der jetzt eben mit dem berühmten 2%-Argument kommt, wie gehe ich eigentlich damit um? Haue ich da alles raus, was ich dazu weiß? Oder versuche ich auf einer emotionalen Ebene erstmal eine Verbindung herzustellen? Also das sind so, das wird so der Blumenstrauß in etwa sein.
Ja, ich bin gespannt, weil das ist eine Frage, die mich ja auch immer wieder bewegt. Wobei ich bin ja immer jemand, der zwischen den Bubbles so ein bisschen hin und her springt in meiner Funktion und Rolle. Dementsprechend, mal schauen, was es noch so an Gedankenideen dazu gibt. Ein paar hätte ich da auch. Aber ich freue mich auf euer Magazin im August. So, so gerne ich mit dir weiter plaudere, liebe Katja, aber die Zeit ist irgendwann rum und dann reden wir lieber nochmal zu einer zweiten Folge und wer dich viel öfter hören oder besser gesagt lesen will, hat ja die Möglichkeit über das Atmo-Zertifikat, Zeitschrift. So, also lass uns auf die 5x5 kommen. Die 5x5 mit Katja Morgenthaler. Ich, Katja, stehe für
unabhängigen Umweltjournalismus, der Hoffnung macht.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
so zu leben, dass meine Urenkel mich nicht komplett schrecklich finden werden, falls ich welche habe.
Sehr schön. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals
innerhalb von Europa fliegen.
Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Warum habt ihr euch das damals angetan, dieses Magazin zu gründen?
Stimmt, die Frage wollte ich ehrlicherweise von Stanley, ist mir dann entfallen. Dann kannst du sie jetzt direkt beantworten.
Weil wir nicht genau wussten, was es einfach für einen Riesenaufwand werden würde, eine komplette Firma aus einer Redaktion zu machen. Und weil wir aber auch ganz fest davon überzeugt waren, dass es diese Lücke, in der wir jetzt sind, zu füllen gilt. Und wir bekommen wirklich ganz viel zurück von den Leuten, die uns schon kennen.
Sehr schön. Und das mit Print ist ja quasi gegen den Trend. Ich drücke euch die Daumen.
Danke.
Dass es erfolgreich weitergeht. Und ich hoffe, den einen oder anderen Abonnenten haben wir heute über die Folge gewonnen. Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Katja. Sehr schön. Danke, danke.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, 5x12 mit Katja Morgenthaler. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir über die Klimakrise sprechen, wie Orientierung entstehen kann und warum gesellschaftlicher Wandel nicht nur Fakten, sondern auch gute Geschichten braucht. Ebenso haben wir über die Verantwortung von Journalismus gesprochen, über Kinder und Zukunft und darüber, wie wir Menschen außerhalb der bekannten Klimabubble erreichen können, beziehungsweise in der nächsten Atmo-Folge. Wenn euch dieser Ansatz überzeugt, dann schaut euch Atmo an, abonniert das Magazin, folgt 5x12, ich glaube, beide ergänzen sich, da lesen Sie es, da hört ihr es. Damit unterstützt der unabhängigen Umweltjournalismus, der ebenso Lösungen sichtbar macht. Herzlichen Dank, liebe Katja, für die offenen Einblicke und Perspektiven. Und natürlich danke an euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Mein Name ist Enrico Eberlein und ich spreche bei 5x12 über Lösungen zur Transformation. Folgt mir auf LinkedIn oder auf YouTube. Hören und lesen, was wirkt. Danke, dass ihr dabei wart.